Willkommen im Callroom, dem Podcast der Deutschen Leichtathletikjugend. Heute im Callroom Martin und Lukas.
Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Callroom. An meiner Seite ist wie immer der Martin. Hallo Martin.
Hallo Lukas.
Mir ist gerade aufgefallen, in unserem Intro wird ja auch immer so schön darauf hingewiesen, dass wir beide im Callroom sind. Das wird aber auch nur so explizit gesagt, weil ursprünglich ja mal die Idee war, dass es gar nicht nur wir sind, sondern auch mal andere in den Callroom kommen. Aber bis jetzt hat es sich immer so ergeben, dass wir beide hier sind.
Ja, das stimmt. Ja, ich habe da schon Hoffnung, dass es nochmal anders wird.
Ist jetzt auch wegen Corona nicht so ganz einfach. Da kann man die Schwelle schon was höher, irgendwie mal durchs Land zu reisen und sich zu treffen, um eine Folge aufzunehmen. Aber vielleicht kommen irgendwann auch nochmal andere Moderatoren persönlich hier in den Callroom.
Digital zugeschaltet hat das ja schon mal funktioniert.
Das ist richtig. Dennoch freue ich mich auch mal, wenn du hier persönlich sitzt und wir eine Folge zusammen aufnehmen.
Ich freue das ganz meinerseits.
Ja, kommen wir dann mal zur Folge heute. Martin, was haben wir denn heute vor im Podcast?
Ja, natürlich haben wir nochmal so ein bisschen das Thema Corona. Wir hoffen ja alle, dass es so langsam, aber sicher vielleicht ein bisschen in die Lockerungen übergeht.
Ja, noch lässt es uns aber nicht los, ne?
Genau, einfach, dass wir da nochmal einen kleinen Rückblick wagen oder auch einen Ausblick, wie es gerade bei uns so persönlich aussieht oder in unseren Vereinen. Mhm. Und dann haben wir natürlich wieder ein paar Ergebnisse für euch zusammengestellt. Werfen einen Blick auf die neuesten Aktionen vom DLV. Und als Hauptthema möchten wir uns ein bisschen mit dem Trainersein beschäftigen.
Ja, gerade für viele junge Engagierte ist ja, glaube ich, das Ehrenamt eines Trainers ziemlich interessant. Und das gucken wir uns mal so ganz, ganz allgemein an, was es da so gibt, wann es Sinn macht, da einzusteigen und was es da alles so zu beachten gibt. Ja, wie du eben schon richtig gesagt hast, das Thema Corona lässt uns immer noch nicht los. Wir hoffen, dass es zwar nicht mal so lange relevant ist, aktuell ist es das ja aber noch. Im Gegensatz zu letztem Jahr ist es jetzt aber ja so, dass man doch schon einige Erfahrungen gewonnen hat und sich mittlerweile viele Vereine ja darauf eingestellt haben. Wir hatten in einer vergangenen Folge ja auch schon mal explizite Projekte erwähnt, wo es darum ging, wie man alternative Trainingsformen schaffen kann. Genau, jetzt wollte ich aber mal einfach hören, wie es bei euch zum Beispiel im Verein aussieht mit der aktuellen Lage und wie die aktuellen Regeln sind und wie man damit umgehen kann am besten.
Ja, also im Vergleich zur letzten Folge, wo wir darüber gesprochen haben, kam ja dann in der Zwischenzeit noch die Bundesnotbremse dazwischen, wo dann ja wieder deutlich mehr eingeschränkt wurde. Die haben wir jetzt in unserem Landkreis wieder überwunden, seit gestern, glaube ich.
Ja, also war die also ein paar Tage unter 100?
Vom Aufnahmezeitpunkt gestern.
Ja, weil die Notbremse ist ja nicht automatisch weg, wenn man einmal die Inzidenz unter 100 hat, sondern man muss ein paar Tage unter 100 sein.
Genau, ne? Ja. Heißt, wir durften dann wieder mit größeren Kindergruppen zumindest, durften wir wieder trainieren.
Ja. Genau, denn wenn wir das nochmal, also zumindest für NRW gilt das, ich habe auch nicht mehr so den Überblick, was jetzt für alle Bundesländer im Spezifischen gilt, aber in NRW ist es so, dass solange die Bundesnotbremse gilt, solange man also eine Inzidenz von über 100 im Kreis hat, dass Kindertraining unter 14 nur noch mit 5 Leuten gestattet ist.
Und Test bei den Trainern.
Und Test bei den Trainern, genau, der nicht älter als 24 Stunden sein darf.
Genau. Also bei uns hat auch die ganze Zeit über das Training dann entsprechend stattgefunden, halt mit Test von den Trainern. Ich habe aber gehört, dass halt viele Vereine dann darauf verzichtet haben, weil einfach der Aufwand zu groß ist.
Ja, manche Kreise oder Städte haben dann auch nochmal extra Regeln erlassen, die das auch nicht einfacher machen. Also ich glaube, offiziell von dem, was NRW so vorgegeben hat, ist es so, dass diese Fünfergruppen plus Trainer irgendwie mindestens 5 Meter Abstand zu anderen Trainingsgruppen halten müssen, man aber schon zusammen auf dem Platz sein darf. Ich habe aber auch gehört von anderen Städten, wo dann irgendwie der Kreis nochmal extra Auflagen gemacht hat, dass zum Beispiel innerhalb von einem Stadion auch nur eine Fünfergruppe gleichzeitig trainieren darf, dass da halt wirklich keine Gefahr entsteht, dass man sich mal trifft.
Ja, ja, das ist halt überhaupt nicht vergleichbar. Ja. Leider.
Genau, also bei uns ist es auch so, dass wir dann zumindest mit mehreren Fünfergruppen zusammen trainieren konnten. Aber 5 ist natürlich auch schon wenig, ne?
Gerade im Kindertraining, ja.
Genau, also ja genau, sonst gerade alles in der U12 zum Beispiel, also ich trainiere ja nur U12, gibt's ja gerne mal ein Aufwärmspiel und ein Abschlussspiel und so, da freuen sich die Kinder eigentlich auch am meisten drauf. Und das ist mit 5 Leuten schon, musst du schon überlegen, was für ein Spiel du findest, was man nur mit 5 Leuten spielen kann.
Das am besten dann ja auch 3-mal oder 2-mal die Woche, über mehrere Wochen.
Richtig.
Naja.
Also genau, bei uns im Verein, wie ich eben gesagt habe, ist es auch so, dass das Training mit 5 Kindern pro Gruppe jetzt im U12-Bereich stattfindet, beziehungsweise auch bei U14 und U10. Wir haben das aber dann alles ein bisschen anders organisiert, weil der Aufwand ist natürlich schon hoch, wenn der Betreuungsschlüssel so niedrig wird. Und wir haben das jetzt so gemacht, also eigentlich haben wir 2 Trainer für so ungefähr 25 Kinder. Und jetzt haben wir es so organisiert, dass wir es so machen, dass pro Trainingstag 3 Trainer da sind und eigentlich geht das Training 1,5 Stunden. Wir haben jetzt den Kids gesagt, sie können leider nur 1 Stunde Training machen und wir Trainer bleiben halt 2 Stunden und dann hast du quasi verschiedene Schienen. Also dann hast du Trainer 1, Trainer 2 und Trainer 3 und in der, sag mal, Stunde 1 nimmt dann jeder Trainer 5 Kinder, trainiert mit denen 1 Stunde, dann musst du gucken, dass die Kinder den Platz wieder verlassen. Dann kommen die neuen Kinder, gehen wieder zu Trainer 1, 2 und 3 und die trainieren dann wieder 1 Stunde, sodass die Kinder eine halbe Stunde weniger Training haben, die Trainer sind eine halbe Stunde länger auf dem Platz. Dennoch, mit so einem System kannst du dann schon an einem Tag 30 Kinder trainieren. Aufwand ist natürlich höher, allein dadurch, dass du einen dritten Trainer brauchst, ja. Aber so machen wir das gerade. Und ich muss auch sagen, das geht auch einigermaßen gut. Also, wie gesagt, es gibt schon gerade bei Spielen eher wenig Auswahl. Aber ich habe das Gefühl, die Kinder sind auch sehr dankbar, dass sie mal rauskommen, wieder aus der Wohnung und wieder ein bisschen Sport machen und laufen, werfen, springen können. Von daher ist das eigentlich eine coole Sache. Ich habe auch das Gefühl, das Training läuft viel besser, wenn mit so kleinen Gruppen, weil da keiner sich traut, Quatsch zu machen von meinen Kids.
Ja, das kann gut sein, ja.
Bei so einer Gruppe von 25, da gibt's immer hinten so 2, 3, die irgendwie lieber miteinander quatschen, als zuzuhören. Das ist bei nur 5 Leuten leider nicht möglich. Da hast du alle im Blick.
Ja. Ja. Wohl wahr. Also bei uns im Verein arbeiten die Kindergruppen oder die ja U12, U14 Gruppen, die arbeiten über eine App. Das heißt, da tragen sich im Prinzip die Trainer vorher ein, wer also da ist. Und dementsprechend können sich dann jeweils 5 Kinder sozusagen anmelden. Und wenn voll, dann voll.
Ja, das hätten wir auch mal lieber gemacht, weil wir haben keine solche App. Ich habe das für meinen Tag immer per E-Mail organisiert. Und das ist dann immer ein bisschen chaotisch. Weil dann irgendwie 2 Stunden vor Trainingsstart irgendwie noch ein Elternteil schreibt, ja, mein Kind kann heute doch nicht oder mein Kind wird gerne die Stunde noch wechseln, geht das? Und dann manche Kinder kommen dann halt irgendwie trotzdem zur anderen Stunde, weil es auch nicht mehr so ganz, ganz klar war und die auch nicht den Überblick hatten. Bis jetzt hat es zum Glück immer alles funktioniert, aber da ist schon meine große Angst dann immer, dass am Ende dann ein 16. Kind vor der Tür steht und du es nicht mehr auf den Platz lassen darfst, weil ja, es ist halt nicht zulässig, dass es dann mit trainiert.
Ja, also es bleibt spannend. Also ich bin ganz froh, dass wir aus der Notbremse da wieder raus sind und hoffentlich auch draußen bleiben.
Ja, wir sind noch nicht raus. Also für mich ist das immer noch alles hochrelevant und nächste Woche werde ich auch weiterhin wahrscheinlich 5 Kids trainieren. Ja, das war jetzt der Kinderbereich. Im Bereich alles, was über 14 Jahre alt ist, gilt ja weiterhin, also zumindest bei uns, die in der Bundesnotbremse leben, die Regel, dass Individualsport nur gestattet ist,
ja.
Wenn denn überhaupt dein Kreis oder deine Stadt die Anlage aufmacht. Ich höre auch immer wieder von Kreisen, die einfach sagen, nee, es ist alles zu riskant, wir schließen einfach das Stadion ab und da kommt jetzt halt so lange keiner rein, solange die Bundesnotbremse herrscht.
Genau.
Ja, ist bei uns zum Glück nicht so. Das heißt, bei uns ist es so, dass die Älteren zumindest alleine auf die Bahn können und trainieren können, das ist ja auch meistens möglich. Also jemand, der irgendwie 17, 18 ist, den kann man ja schon einen Trainingsplan geben und der kann ihn dann abarbeiten.
Ja, in manchen Bereichen besser als in anderen.
Ja, also ich...
Aber also im Laufbereich, genau, da
funktioniert's. Ich habe jetzt mal ja auch diese Laufbrille, das ist ja, richtig. Genau.
Aber halt in technischen Disziplinen wird es halt irgendwann schon schwierig, wenn es dann halt über die Grundlagen rausgeht.
Ja, genau. Erstmal wegen der Betreuung, dann aber auch natürlich, wenn du als Hochspringer mal irgendwie ein bisschen springen willst, du musst dir ja auch selber die Anlage aufbauen im Zweifel. Das ist halt auch irgendwie ein bisschen lästig, wenn du nur als Individualsportler da hinkommst.
Ja.
Wenn du es überhaupt darfst, also wenn der Verein überhaupt dir einen Schlüssel gibt, um da an allen möglichen Materialien und Geräte ranzukommen. Ja, aber nee, also wenn ich mit der Laufbrille aber drauf gucke, dann klappt es eigentlich ganz gut.
Klappt es ganz gut, ja.
Ja, ich bin ja auch noch selber Läufer und da ist jetzt irgendwie kein Problem, immer mal wieder zur Bahn zu gehen und da seine Einheiten zu machen. Bin ich auch ganz, ganz dankbar drüber.
Hoffen wir, dass es demnächst auch wieder besser aussieht.
Ja, aber jetzt, was ich noch fragen wollte, ist für die Älteren, wenn ihr jetzt außerhalb der Bundesnotbremse ja seid, ne?
Ja.
Gibt es denn jetzt für die gerade 15-, 16-Jährigen eine Perspektive, dass sie wieder mehr als Individualsport dürfen? Dürfen sie sich jetzt wieder mit mehr Leuten treffen?
Das ist eine gute Frage. Also wahrscheinlich, wenn sie geimpft sind. Ja, aber also ganz ehrlich, bei der jeweils gültigen Corona-Schutzverordnung, die sich ja doch alle 7 Tage gefühlt ändert, muss man da wirklich fast vor jedem Training erneut drauf gucken, was man gerade darf und was nicht. Wichtig also ist, wirklich ja. schwierig, finde ich.
Wichtig ist auch beim Anhören jetzt wahrscheinlich, dass das wir erzählen, gilt auch wahrscheinlich schon nicht mehr beim Anhören dieses Podcasts, auch wenn es jetzt irgendwie nur 4 Tage vorher ist.
Das kann gut sein, ja.
Wir haben uns gerade extra mal die aktuelle Corona-Schutzverordnung aufgerufen, wo in Paragraph 9 ja der Sport geregelt ist, weil wir gerade genau über die Frage nämlich auch schon im Vorfeld geredet haben. Und wir sind uns jetzt gerade nicht sicher, ob Ältere als 14 in Gruppen trainieren dürfen, wenn die Bundesnotbremse nicht mehr in Kraft ist.
Wir würden es so interpretieren, aber...
Ja, wir würden sagen ja, aber wir nehmen auf jeden Fall keine Verantwortung dafür, dass es auch so ist. Würde ich auch lieber vielleicht noch 1-2 Wochen warten, bis es offizieller ist dann.
Genau. Bis dann vielleicht eine Aussage von irgendeinem Kreissportbund oder vom Landesverband kommt.
Genau. Das war jetzt ein Überblick über das Training. Ich bin sicher, viele Athleten, die gerade auch noch viel Energie ins Training investieren, fragen sich ja auch zu Recht, wann denn endlich wieder Wettkämpfe stattfinden. Hast du da schon irgendwas gehört?
Ja, also du meinst jetzt für Nicht-Kaderathleten?
Ich meine für Nicht-Kaderathleten, weil natürlich für Kaderathleten finden ja noch Wettkämpfe statt, weil das natürlich auch nicht so ganz einfach ist, weil sicher ist es schwer, in Kader reinzukommen, aber es ist natürlich wie immer, wenn so nur ein begrenztes Angebot stattfindet, gibt es natürlich Leute, die dann sich subjektiv benachteiligt fühlen. Also ich meine, manchmal auch vielleicht berechtigt, ist ja immer schwer zu sagen. Also wenn ich da als Beispiel mal jemanden anführen könnte aus meinem Verein, er ist halt Jahrgang 2004 und hat letztes Jahr im Landesverband Nordrhein die schnellste Zeit in seinem Jahrgang über 800 und die schnellste Zeit in seinem Jahrgang über 1500 gelaufen, ist aber nicht im Kader, kann also dementsprechend aktuell nicht an Wettkämpfen teilnehmen.
Ja, ich denke, das trifft relativ viele.
Ja.
Nee, also Wettkämpfe für Nicht-Kaderathleten, ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Also ich glaube, so im sehr grenznahen Bereich sind wir vielleicht da noch in den Niederlanden am schnellsten dran. Mhm. Aber auch da ist zurzeit noch alles entweder sehr hochklassig, was dann offen ist, oder alles, was sozusagen den Breitensport betrifft, ist dann immer noch auf Vereinsbasis ausgeschrieben.
Ja, ich habe natürlich schon gehört, dass es hier in der Region auch engagierte Veranstalter gibt, die das so schnell wie möglich wieder realisieren wollen, sobald es denn möglich ist. Ich weiß, in Siegburg zum Beispiel gibt es immer ein Pfingstsportfest. Wir haben das bis zuletzt noch versucht zu planen. Man konnte sich sogar melden dafür, habe ich zufällig gesehen. Die haben natürlich jetzt auch abgesagt, aber auch nur um ein paar Wochen verschoben. Also sie versuchen das immer noch, sobald es möglich ist, das durchzuziehen. Und vielleicht, wenn wir jetzt ja die sinkenden Inzidenzen betrachten, vielleicht ist es ja gar nicht mal so viele Wochen, bis dann wirklich man auch wieder mal Leistung auf einem Wettkampf zeigen kann.
Ja, das ist halt wirklich unmöglich vorherzusagen.
Ja, das ist ja wirklich. Also ich hätte auch gesagt, mit gutem Hygienekonzept und vielleicht einer Teststrategie könnte vielleicht sein, dass wenn halt die Bundesnotbremse überall nicht mehr in Kraft ist, dass es dann wieder ein paar Chancen gibt.
Aber dann darf man halt erst Pommes essen auf dem Sportplatz, das ist dir erlaubt, nur kein Sport machen.
Ja, also ich meine, es gibt ja wirklich gerade draußen Möglichkeiten, das sicher durchzuführen. Also nur so, was mir gerade als Beispiel einfällt. Ich war letztes Jahr im Sommer auf ein paar Straßenläufen. Die hatten halt dann alle möglichen Konzepte und das hat gut funktioniert. Ich weiß, dass sonst ist ja immer so ein kritischer Punkt bei so einem Straßenlauf zum Beispiel, wenn so ein Pulk am Anfang losrennt. Da war ich auch beim Lauf, die halt Leute nur in Fünfergruppen losgelassen haben, dafür aber halt alle 30 Sekunden so einen Wellenstart gemacht haben.
Genau, gibt ja verschiedene, entweder Wellenstart oder ja. Einzelstart ging auch.
Da ist man dann den Tag über beschäftigt, wenn viele Starter da sind. Ja,
aber in Zeiten von elektronischer Zeitnahme könnte das ja klappen.
Könnte klappen, richtig. Ja, und da habe ich auch schon die Hoffnung, dass es sich nicht mehr allzu lang hinzieht. Ich habe auch schon, wenn ich das so sagen darf, meine Anmeldung für den Köln-Marathon dieses Jahr abgeschickt.
Ah, sehr gut.
War ich ein bisschen
mutig.
Ist ja
noch im Oktober, oder?
Ja, da habe ich auch noch
ein bisschen Zeit.
Habe ich ein bisschen Zeit, richtig.
Ja, dann gucken wir doch mal auf die Wettkämpfe, die stattgefunden haben, halt für Kaderathleten. Da haben wir zum einen den Oliver Koletzko. Über den haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen.
Ja, der ist bei der, aktiven DM ist er schon gestartet? Ich meine schon. Da hätten wir nämlich drüber geredet, weil er als U18-Athlet als 18-Jähriger bei der aktiven DM gestartet ist.
Ist auf jeden Fall jetzt mit 7,90 Meter knapp an der U20-Bestleistung vorbeigeschrappt. Also an der deutschen U20-Bestleistung.
Ja.
War dennoch Hessen-Rekord und er hat damit auch die U23-Norm als 18-Jähriger geholt.
Die U23-EM-Norm, muss man dazu sagen, weil in seinem Gebiet, der U20, die er ja eigentlich noch ist, hat er EM- und WM-Norm geholt. Und muss auch sagen, ich glaube, diese U20-Bestleistung, die da im Weitsprung besteht, die ist halt aus dem Jahr 1984. die ist anscheinend auch schon lange nicht geknackt worden. Die scheint ziemlich hart zu sein.
Ja, aber über 8 Meter in der U20 ist natürlich auch schon stark.
Ist ein Wort.
Gut, dann haben wir auch noch Mascha Sol-Gelitz im Dreisprung. 12,68 Meter heißt auch hier neue U16-Bestleistung. Und zwar um ganze 21 Zentimeter verbessert.
Da muss ich auch sagen, die Leistung, die Bestleistung im Dreisprung war noch gar nicht so alt. Die wurde mir 2019 aufgestellt. Und die jetzt nochmal so um 21 Zentimeter auf 12,68 zu erhöhen, hätte ich so nicht mitgerechnet.
Genau. Dann werfen wir noch einen Blick auf den Siebenkampf. Da haben wir eine unserer Interviewpartnerinnen mal wieder verfolgt. Lucy Kienast hat da im Siebenkampf ihre Bestleistung von 6.009 auf 6.044 Punkte hätte sie gesteigert.
Dachte man, also ihr Ergebnis war 6.054 Punkte, genau. Aber es hat ein Aber hinten dran.
Leider zu viel Wind in einigen Disziplinen, daher keine Anerkennung dieser Bestleistung.
Hat aber natürlich trotzdem gereicht, um mit weitem Abstand mitteldeutsche Mehrkampfmeisterin zu werden.
Absolut. Ja. Du hast auch noch ein paar Laufergebnisse für uns.
Ja, ich habe erfolgreich die deutsche Langstreckenmeisterschaft verfolgt und da gab es ja auch dementsprechend U20 und U23 Wettbewerbe. Ich will jetzt nur auf irgendwie Kurzergebnisse eingehen, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind. Wir haben ja schon mal über die U20-Läuferin aus Berlin, Blanka Dörfel, geredet, als sie in Berlin vor einigen Wochen den Halbmarathon gelaufen ist. Sie ist jetzt bei den 10.000 Metern der U23 angetreten, wo sie ja noch U20-Athletin ist, und hat da direkt Silber geholt und ist auch unter der U23-EM-Norm geblieben. Finde ich mit Jahrgang 2002 gar nicht schlecht eigentlich. Und auch bei den U20-Frauen gab es ganz gute Leistungen. Da sind nämlich direkt die ersten 6 Läuferinnen unter der EM-Norm über 5.000 Meter geblieben. Leider hat keiner die WM-Norm geschafft. Da haben sicherlich auch einige mit geliebäugelt, aber tatsächlich, die Siegerin ist 4 Sekunden an der WM-Norm über 5.000 Meter vorbeigeschrammt. Ja, leider knapp, aber Normen sind leider immer hart.
Vielleicht gibt es ja noch eine Chance.
Ja, die Saison ist hoffentlich noch lang.
Dann blicken wir über den Tellerrand zu ein paar Initiativen des DLV und fangen mal an mit Jugend trainiert für Olympia. Konnte natürlich dieses Jahr aufgrund Corona nicht stattfinden, beziehungsweise ist halt für dieses Jahr oder für dieses Schuljahr besser gesagt erstmal abgesagt. Mhm. Gibt's also keine klassischen Finals, aber es soll eine neue Variante geben.
Genau, sonst gibt's ja immer irgendwie ein Frühjahr- und ein Herbstfinale, das wird ja von der Deutschen Schulsportstiftung ausgerichtet und das gibt's verständlicherweise wie alles andere dieses Jahr nicht. Und stattdessen haben die sich was anderes überlegt, es soll eine sogenannte Schulsportstaffette geben, die halt auch so ähnlich sein soll, es soll irgendwie ein umfangreiches Bewegungsangebot unterbreitet werden. Aber wie genau das aussieht, das wird dann, glaube ich, in ein paar Wochen bekannt gegeben. Und wie dann tatsächlich im Bundesfinale 2021, wie das theoretisch aussehen könnte, wird dann alles Ende Mai bekannt gegeben. Und ab da gibt es dann auch Anmeldemöglichkeit über ein digitales Meldeportal.
Genau. Und noch eine Aktivität oder ein Programm, das Ganze nennt sich Mentoring-Programm U27. Das hat der DLV, oder besser gesagt die DLV-Jugend jetzt gestartet.
Ja, das richtet sich besonders an Engagierte. Wir sind ja auch hier im Ehrenamt unterwegs und machen ja auch mal ein bisschen Werbung und Promo, sich als junger Mensch ehrenamtlich zu engagieren. Und genau darauf zielt jetzt auch diese Initiative, dieses Mentoring-Programm U27 auch ab. Denn es gibt im DLV auch einige Wahlämter, beziehungsweise nicht nur
im DLV, ja, auch bei den Landesverbänden.
Vor allem bei den Landesverbänden, würde ich sogar sagen. Und das kann natürlich aber für einen jungen Mensch erstmal sehr abschreckend wirken, beziehungsweise man bekommt ja da auch dann einige Verantwortung oft übertragen. Und da ist dann die Idee, dass man nicht so ins kalte Wasser geworfen wird, dass man sich einfach für irgendwas melden muss oder sich sogar wählen lassen muss für einen gewissen Zeitraum, wo man gar nicht so genau weiß, was auf einen zukommt oder wo man nicht weiß, ob man dem Ganzen gewachsen ist. Und deswegen gibt es da jetzt eben ein Mentoring-Programm, wo quasi eine ältere Person, die schon Ahnung hat oder die schon ein Amt inne hat, dann jemandem, jungem Interessierten quasi zugeordnet wird und dann quasi die Erfahrung weitergeben kann.
Genau, da ist die Anmeldung auch noch möglich und zwar bis zum 23. Mai. Heißt, wenn ihr den Podcast hört, müsst ihr relativ schnell sein.
Aber es ist möglich.
Aber es ist möglich, genau. Alle Infos gibt es dann auch auf leichtathletik.de.
Genau, gerade wenn ihr auf leichtathletik.de seid, oben immer mal wieder den Jugendreiter anklicken. Da gibt es so News, glaube ich, noch komprimierter und noch besser zu sehen. Gibt sogar auch Ämter, die man nachher übernehmen kann. Gibt es auch beispielhaft dann auf leichtathletik.de. Kann man sich mal durchklicken, kann man sich mal anschauen und dann überlegen, ob das nicht was vielleicht für einen ist. Ja, ein ehrenamtlicher Job, der nicht in der Verbandsstruktur drin ist, der aber natürlich auch sehr wichtig für die Leichtathletik allgemein ist, ist ja der Trainerjob. Und da sind wir jetzt auch direkt bei unserem Hauptthema heute gelandet, nämlich wie es ist, als vor allem als junger Mensch, darum soll es ja hier hauptsächlich gehen, sich dafür zu entscheiden, Trainer zu werden und dann eben so eine Position auszuüben. Martin, wenn ich dich einfach mal so fragen darf, seit wann bist du denn Trainer? Mit wie vielen Jahren hast du, oder wenn ich anders fragen darf, mit wie vielen Jahren konntest du dir das erste Mal vorstellen? Mit wie vielen Jahren hast du das erste Mal so richtig dran gedacht? Und wann bist du dann letztendlich Trainer geworden?
Also ich habe erstmal mit einem Gruppenhelfer, damals noch Gruppenhelfer, heute ja Sporthelfer angefangen.
Also in der Ausbildung, oder?
Ja.
Also bevor du irgendeine Position im Verein übernommen hast, hast du dich erstmal geschult.
Genau, also das machen wir eigentlich regelmäßig. Dann werden immer 5, 6 Leute irgendwie vom Verein einfach mal dahingeschickt zum Sporthelfer, Gruppenhelferkurs. Und die werden dann halt entsprechend eigentlich nachher eingesetzt in irgendwelchen, vor allem Kindergruppen.
Und ja, und wie alt warst du da?
Ja, wie alt ist man denn da? Weiß ich, 14, 15?
Okay, es ist schon so lange her auf jeden Fall.
Ja, genau, ja. Um den Dreh hätte ich jetzt mal gesagt. Ja. Genau, und dann habe ich dann irgendwann erstmal einen Übungsleiterschein gemacht, also mit, ich denke so 17, 18, wo man den halt machen darf.
Ja.
Der war dann ja noch relativ, oder der ist dann ja nicht sportartspezifisch gewesen, sondern einfach als Befähigung oder ja doch vor einer Gruppe stehen zu dürfen. Genau, und mit dem Schein habe ich dann auch schon mal erste Trainingsgruppen selber angeleitet. Das weiß ich. Danach war ich ja zum Studium mal zwischendurch weg, da habe ich dann nichts gemacht. Und seitdem ich wieder da bin, habe ich dann tatsächlich wieder richtig den Einstieg gemacht und habe dann irgendwann auch einen C-Trainer gemacht.
Du hast gerade gesagt, du hast irgendeinen Schein gemacht, damit du auch berechtigt bist, vor so einer Gruppe zu stehen. Aber das ist doch nicht zwingend erforderlich, oder? Weil bevor ich jetzt anfange, über meinen Lebensweg zu erzählen, kann ich sagen, bis jetzt, also ich plane es zwar, aber bis jetzt habe ich überhaupt keinerlei irgendwie Schulung genossen und bin ja trotzdem Trainer.
Ja, ich glaube, es ist nur relevant, ohne mich jetzt da festlegen zu wollen, dass irgendeiner, der auf dem Platz steht, zumindest einen Schein hat.
Genau, natürlich trainiere ich nicht alleine, ne? Das ist wichtig zu wissen. Ja, genau, ja, das ist, glaube ich, gängiger Weg, dass man quasi erst irgendwie vom Verein irgendwie ein bisschen geschult wird und dann nachher auch eingesetzt wird. Als man dich das erste Mal gefragt hat, konntest du es dir denn direkt vorstellen oder war dir klar, dass das so eine Richtung ist, in die du gehen möchtest?
Ich weiß gar nicht, ob ich da so, also mit dem Gruppenhelfer, ja, das wurde einfach mal gefragt, dann hat man das natürlich gerne gemacht.
Ja.
Ich glaube aber mit dem reinen Trainer sein, da möchte ich jetzt gar nicht festlegen, ob man da wirklich, ob ich da wirklich gefragt wurde oder ob sich das nicht einfach mehr irgendwie so ergeben hat.
Ja, ich glaube, das ist,
das ich glaube, es wäre nämlich eher Letzteres.
Das hört man, glaube ich, oft, wenn man mit Trainern spricht und ihnen diese Frage stellt, weil du ja dann irgendwie in dieser Vereinsstruktur auch irgendwie nach mehrjährigem Training so drin bist, dass du auch die Leute gut kennst und dann halt irgendwie, ja, manche Aufgaben einfach auf dir zukommen. So.
Ja,
ja, ist ja mit anderen auch so. Ich war letztes Jahr auch bei unserem Verein und habe irgendwie ein bisschen geholfen, da Grünzeug von der Anlage zu räumen. Aber da wurde ich auch nicht speziell gefragt. Da hieß es einfach, ja, am Samstag sind wir alle da und räumen Grünzeug von der Bahn.
Ja, ja, das sind ja ganz normale Aufgaben. So wächst man ja im Prinzip da rein. Dann hilft man mal bei einem Wettkampf. Das machen ja dann auch die älteren Jugendlichen irgendwann, wenn sie selber nicht mehr mitmachen dürfen.
Ja.
Und oder wenn jetzt die Hochsprungmatte wieder aufgebaut wird nach dem Winter oder das Iskusnetz hochgezogen wird, keine Ahnung, irgendwie so Sachen. Das sind ja dann so die Kleinigkeiten, wo man anfängt und irgendwann geht es dann halt ins, ging es dann ins Trainersein über.
Was denkst du denn, was ist so das Alter, was man mindestens haben sollte, bevor man anfängt, Trainer zu sein? Also meinst du, es gibt irgendwo eine Grenze, wo man sagt, oh, da ist jemand doch zu jung, um jetzt irgendwie andere Kids anzuleiten?
Weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Würde ich mich gar nicht so festlegen. Also, ich glaube, je jünger die Trainingsgruppe ist, ja, auch nicht je jünger, aber bei jüngeren Kindern ist es einfacher, wenn man selber auch noch, da muss man nicht ganz so erfahren oder alt für sein, glaube ich.
Wenn du 14 bist und anfängst, die U18 zu trainieren, ja, genau, dann wird es halt unangenehm. Seltsam.
Ja, genau. Ja, aber wenn man dann halt so ein, weiß ich nicht, einen Kinderturnen hat oder so, das funktioniert dann schon.
Ja, also bei uns gibt es auch Trainer im Verein, die, glaube ich, seit sie 13 oder 14 sind, Trainer sind, die einfach früh erkannt haben, dass sie das machen wollen, dass ihnen das Spaß bereitet. Und
machen die denn dann nebenher noch selber? Sind die noch aktiv oder machen die denn nur Trainer da sein?
Das ist ja so 50-50. Also eher ist es so, dass sie nur Trainer sind. Bei uns im Verein ist es, glaube ich, auch oft so, dass viele Leute sich das überlegen, wenn sie sich irgendwie verletzen oder wenn sie einfach sagen, so ein richtiges Leichtathletiktraining mit wirklich Wettkämpfen, das ist mir einfach zu zeitintensiv oder ja, ich pack's einfach nicht mehr. möchte aber ja irgendwie in dieser Vereinsstruktur trotzdem erhalten bleiben und weiter da sein, dass man sich dann überlegt, was man statt aktivem Training machen kann. Und dann ist es natürlich Trainer erstmal eine naheliegende Option. Dann muss man natürlich sagen, Trainer ist auch gar nicht so zeitunintensiv.
Ne? Das stimmt.
Wie oft stehst du denn auf dem Platz als Trainer pro Woche? Normal, also wir reden jetzt nicht über Corona.
Nee, genau. Sonst, ja, gut, dreimal die Woche im Training.
Dreimal die Woche? Das ist doch ganz schön viel.
Ja, und dann halt in der Regel einmal, mindestens einmal am Wochenende, ja.
Das ist
viel. Saison, ja.
Ja, also ich mit der U12 bin eigentlich nur einmal die Woche auf dem Platz. Weil wir aber auch das gut aufgespalten haben. Wir haben recht viele Trainer und dann kann, also die U12 trainiert zweimal, aber ich bin halt nur einen Tag da. Und am anderen Tag sind halt andere Trainer da.
Ja. Ja, es ist zeitintensiv, aber man macht das ja auch gerne. Also es ist ja genau ein Hobby. So, da investiert man dann ja auch gerne Zeit drin.
Das ist ja so mit allen ehrenamtlichen Sachen. Wenn es keinen Spaß machen würde, dann hätte man, glaube ich, auch
die
Aufgabe verfehlt. Ja, ja, ich würde gerne noch ein bisschen mehr über die Schulungsmöglichkeiten sprechen, die es so als Trainer gibt. Du hast jetzt ja mit Gruppenhelfer, hieß es, meine ich, ja, angefangen. Ja, das ist ja so die Vorstufe zum C-Trainer. Ne? Ich mache es anders. Ich mache direkt den C-Trainer, also nichts irgendwie vorher, und das fängt bei mir nächsten Monat an. Deswegen bin ich auch schon sehr interessiert, was es da so alles gibt und was man da, was so die C-Trainer-Ausbildung alles beinhaltet. Denn das ist ja irgendwie zweigeteilt, ne?
Genau, es gibt also dieses Basismodul.
Ja, ich habe mich jetzt für das C-Trainer-Basismodul angemeldet.
Genau, das musst du halt zum Beispiel nicht machen, wenn du ausreichend vorher oder nicht zu lange vorher deinen Gruppenhelfer zum Beispiel oder deinen Sporthelfer gemacht hast. Okay. Da geht es, glaube ich, so um die grundlegenden Sachen, wie gehe ich mit einer Gruppe um, wie rede ich mit einer Gruppe, so den Umgang mit Kindern und Jugendlichen.
Ist ja auch gar nicht so unwichtig, ne? Hätte ich auch gerne schon gewusst, bevor du angefangen hast. Bevor ich Trainer geworden bin. Ging aber leider nicht mehr. Ja, genau, das ist das Basismodul.
Das ist das Basismodul.
Das heißt, da geht es dann noch gar nicht so sportartspezifisch um irgendwelche Kenntnisse. Und also vielleicht, wahrscheinlich wird es auch schon ein bisschen integriert sein. Und dann gibt's das, glaube ich, Aufbaumodul heißt das. Das C-Trainer-Aufbaumodul. Das ist auch, glaube ich, länger, beziehungsweise intensiver, oder?
Ja, also bei mir war das, ich glaube, eine Woche. Also das war so ein Kompaktding. Irgendwann in den Semesterferien habe ich das mal gemacht. Eine Woche lang. Mit Übernachtung da in der
in Westfalen
habe ich. Nee, nicht in Duisburg, sondern in
irgendwo in Westfalen.
In Kamen-Kaiserau war es.
Genau. Kamen-Kaiserau. Ja. Schön. Ja, also eine Woche war einfach.
Genau, ich glaube, echt 7 Tage waren es auch, ja.
Ja, das ist aktuell der Vorteil, zumindest denke ich mir, dass es ein Vorteil ist, weil während Corona natürlich auch sowas nicht in Präsenz abgehalten werden kann, ist jetzt zumindest mal mein C-Trainer-Basismodul alles als Online-Learning, dass man es schön von zu Hause aus machen kann, ist wahrscheinlich ein bisschen angenehmer, als irgendwo hinzufahren. Also, ja, du als Student in deinen Semesterferien konntest das vielleicht einfach mal machen, aber ich müsste mir ja schon Urlaub nehmen dafür.
Genau, also ich glaube, die übliche Variante ist ja, dass es dann nicht so als Kompaktkurs ist, sondern dann halt über Wochenenden läuft, dass man 6 oder 7 Wochenenden oder 5, das weiß ich nicht genau, irgendwie verteilt hat. Und ja, aber ich glaube, nachher in dem Aufbaumodul, da muss man dann schon, also das stelle ich mir schwierig vor, ohne Präsenz, weil das ist ja schon sehr im Detail.
Ja.
Und also die ganze Woche war auch relativ anstrengend, weil man halt doch eigentlich alles mal ausprobiert hat.
Auch körperlich selber. Anstrengend?
Ja.
Ja, das ist ja besser als den ganzen Tag einfach rumzusitzen und irgendwas so im Sitzen zu lernen.
Ja, genau.
Ja. Es ist wahrscheinlich aber auch viel Wissen dann, was man sich aneignen muss, oder? Gibt es am Ende eine Prüfung, dass man das bestehen oder muss man einfach nur teilnehmen?
Kurs? Also bei uns gab es einen theoretischen Test.
Mhm.
Da waren noch ein paar Fragen so zum Kampfrichterwesen und so drin.
Ja.
Und am Ende musste halt jeder selber einen Teil einer Sportstunde selber vorbereiten und dann mussten halt die übrigen Kursteilnehmer sozusagen Gruppe spielen oder Teile davon. Und genau, das wurde halt zugelost, welche Disziplin oder welche Aufgabe man im Prinzip hatte.
Ja.
Und die musste man dann auch, glaube ich, vorher schriftlich noch ausarbeiten.
Das war schon recht intensiv. Ja, das ist jetzt schon schwer, sich vorzustellen, wie das jetzt online in Corona-Zeiten durchführbar wäre. Ich muss auch hinzufügen, ich habe mich ja bis jetzt nur mit dem Basismodul beschäftigt, was online ist. Ich weiß gar nicht, ob das Aufbaumodul, das intensivere, auch online stattfindet. Ich kann es aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es aktuell in Präsenz durchgeführt wird.
Nee, also kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Genau, was halt noch dazu kommt, ist dann halt die übliche Kampfrichterausbildung.
Ja.
Die ist ja sozusagen Pflicht.
War die in der Woche dann auch integriert?
Nee, bei uns nicht.
Okay, musst du also extra machen?
Ja.
Okay.
Aber das ist ja eine Eintagesveranstaltung. Das war ganz gut.
Ja, und da muss man aber auch noch, ich glaube, da zur offiziellen Kampfrichterausbildung gehört dann auch ein Einsatz als Kampfrichter.
Zwei.
Ne? Zwei Einsätze sogar.
Zwei,
ja. Ja. Hast du aber auch absolviert und
geschafft. Natürlich.
Ja. Schön. Ja, und dann ist man ausgebildeter C-Trainer. Sehr schön. Genau. Man muss aber auch noch einen Erste-Hilfe-Kurs machen,
genau.
Oder?
Ja. Ja. Ich glaube, inzwischen muss man halt, das weiß ich auch nicht mehr ganz genau. Also ich glaube, wenn man so einen großen Erste-Hilfe-Kurs macht, der halt mehr ist als der für den Führerschein, dann muss man ihn, glaube ich, auch nur einmal gemacht haben. Mhm. Irgendwie so, der hält dann für alle möglichen Kurse, die man danach noch so machen möchte. Ja, aber ich meine, der alleine vom Führerschein reicht nicht aus.
Ich wollte gerade sagen, ich habe auch, mein letzter ist auch vom Führerschein. Der wird aber auch jetzt schon so viele Jahre her sein, dass der auf jeden Fall nicht mehr gilt. Ja, es muss man auch in Corona-Zeiten jetzt gucken, ne, wo man sowas herbekommt. Naja, vielleicht bis dahin, bis dann irgendwann mal der C-Trainer vom Abschluss steht, dann auch nicht mehr. Hoffentlich.
Genau. Ja. Wahrscheinlich brauchst du ihn ja nur, damit du am Ende den Zettel bekommst, dein Zertifikat.
Ja, aber ich meine, ganz generell finde ich es schon wichtig, irgendwie so mal eine Erste-Hilfe-Schulung zu bekommen, wenn man dann auch mit Kindern trainiert. Das ist nämlich tatsächlich eine meiner großen Ängste gewesen, bevor ich angefangen habe zu trainieren. Das, also diese klassische Situation, die man sich vorstellt, man ist irgendwie mit der Gruppe gerade alleine und irgendein Kind verletzt sich. Und was machst du dann? Du bist kein Arzt. Keine Ahnung, das Kind hat Schmerzen, hat sich vielleicht verletzt, vielleicht fließt auf Blut, man weiß es ja nicht, was da alles passieren kann. Und du weißt nicht, was du tun sollst. Das Kind steht unter deiner Verantwortung, deiner Obhut. Und ja, du hast nicht nur dann das verletzte Kind, wo du ja dich irgendwie kümmern musst,
sondern
auch noch den Rest der Gruppe. Also das ist wirklich so, glaube ich, die primäre Angst, die ich auch immer noch habe, wenn ich beim Training bin. Geht dir das nicht mehr so?
Nee. Einfach. Also ich bin natürlich auch eigentlich nie alleine auf dem Platz.
Ja, okay.
Das kommt dir doch dazu.
Ja, genau. Alleine auf dem Platz sind wir auch selten. Das ist schon richtig. Dennoch, die anderen Trainer sind ja auch beschäftigt mit ihrem Training.
Ja, aber da kriegt man den ja schnell was umstrukturiert.
Ja. Ja, vielleicht ist auch die Angst eher, dass sich ein Kind überhaupt verletzt, vielleicht, wenn du die Übung unsachgemäß erklärt hast oder unsachgemäß aufgebaut hast. Ich habe bis jetzt zum Glück noch kein solches Event. Einmal ist bei mir ein Kind umgeknickt beim Einlaufen, aber das war dann am Ende zum Glück nicht so schlimm und das Kind konnte auch noch alleine nach Hause gehen.
Ja, ein bisschen, also ich glaube, Verletzungen gehören beim Sport ja auch irgendwo
leider
dazu.
Ja.
Das kann man ja nicht ganz vermeiden. Ja. War das denn eine große Überwindung für dich, das erste Mal vor den Kindern zu stehen?
Ja, muss ich wirklich sagen, war wirklich so. Und jetzt habe ich ja noch den Vorteil, ich bin ja Mitte 20 und da sieht man ja vielleicht Dinge schon irgendwie ein bisschen anders, als wenn man jetzt wirklich 15, 16 ist. Ne? Also wenn ich 15, 16 gewesen wäre beim Start von meinem Trainerdasein, glaube ich schon, dass man da noch deutlich mehr Respekt hat, einfach weil man noch nicht weiß, wie man mit manchen Situationen umgehen soll. Und weil man ja altersmäßig vielleicht auch näher dran ist an den Leuten, die man trainiert. Also das war jetzt ja eigentlich ein Vorteil von mir, dass ich schon älter bin. Und trotzdem habe ich doch einen heiden Respekt davor, wirklich, dass quasi so viele Kinder in meiner Obhut sind und ich für die verantwortlich bin. Also wirklich einfach so.
Ja, was war denn da so die große Sorge, dass du die nicht beschäftigt bekommst?
Ja, oder was? Also
sie nicht
stell dir hören? Vor, einfach, nee, dass sie nicht hören, gar nicht mal so, sondern wirklich, stell dir vor, du hast dir irgendwas überlegt und das klappt aber irgendwie nicht. Oder du bist halt viel zu schnell fertig oder so. Und du hast noch eine halbe Stunde Trainingszeit und dich gucken so 20 Kinder erwartungsvoll an und du hast einfach keine Ahnung mehr, was du mit denen machen sollst. Also ist noch nicht eingetreten der Fall, aber ist schon was, wo ich Sorge vor hatte. Ist natürlich auch zum großen Teil unbegründet, weil man kriegt, also irgendwie kriegt man es schon hin, ne?
Ja, klar.
Also mir hat auch mal ein anderer Trainer-Tipp gegeben, aber wenn du wirklich gerade irgendwie auf dem Schlauch stehst, irgendwie nicht mehr weißt, was du tun sollst, ja, lass die Kinder halt einfach eine Runde laufen. Die wissen es auch nicht besser als du. Und während die dann ihre Runde laufen, dann überlegst du dir halt noch irgendwas.
Trinkpause.
Ja. Also ich glaube, es hilft wirklich, wenn man erstmal als Assistenztrainer irgendwo anfängt. Ist bei den meisten ja auch so. Das war halt der Fall, dass das bei mir nicht so war, was aber auch Corona geschuldet war, weil halt die Gruppen nun mal nicht so groß sein durften, auch ja schon, als es noch war, dass 20 Kinder pro Gruppe sein durften. Und wir haben das auch gerne nochmal geteilt, dass wir irgendwie dann 2 Zehnergruppen draus gemacht haben, einfach nur um irgendwie dann doch ein bisschen mehr die Hygieneregeln beachten zu können. Und dann war halt klar, okay, wir sind mit 2 Trainern da, jeder nimmt halt 10 Kids und ab geht's. Das heißt, ich hatte nicht einmal irgendwie die Möglichkeit, irgendwie so als Assistenztrainer mir irgendwie ein bisschen Routine anzueignen, sondern direkt von Anfang an, vom ersten Training, musst du halt irgendwie gucken, dass du mit den Kindern klarkommst. Wie gesagt, hat funktioniert, war aber schon eine stressige Sache, muss ich sagen. Gar nicht so beim Training, aber vorher.
Ja. Aber inzwischen viel Routine reingekommen und dann.
Ja, also ganz so viel Routine jetzt auch nicht, einfach weil wir ja seit langem mit diesen Fünfergruppen trainieren und das ja schon anders ist, als glaube ich nochmal ein Training mit vielen Kids auf einmal. Aber ja, ich breche auf jeden Fall nicht mehr in Schweiß aus, wenn ich zum Training aufbreche.
Das macht dir keine Angst.
Nein, tut es nicht mehr. Ja, von daher, wenn sich jetzt wirklich hier den Podcast 15-, 16-Jährige anhören, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, Trainer zu werden oder die vielleicht schon mal gefragt wurden, kann ich wirklich nur sagen, man muss sich da nicht so viel Stress machen. Es ist, glaube ich, menschlich, irgendwie ein bisschen Sorge vor solchen Situationen zu haben, aber es klappt eigentlich ganz gut. Und auch alle Trainer, mit denen ich bis jetzt so gesprochen habe, sagen eigentlich dasselbe. Wenn man sich mal dran gewöhnt, dann klappt es echt cool. Und dann, wie gesagt, dann bringt einem das auch so viel Spaß, wenn man wirklich dann irgendwie lachende Kinder um sich herum hat. Das ist eine schöne Sache.
Ja, klar.
Grundsätzlich, wenn ihr noch mehr Informationen haben wollt oder benötigt, nicht spezifisch fürs Trainerdasein, sondern auch über alle anderen Themen, die wir hier so ansprechen, können wir auch immer wieder nur empfehlen, mal auf leichtathletik.de zu gehen und da den Reiter Jugend oben anzuklicken. Da kann man sich gerne ein bisschen durchklicken und noch einige Informationen erhalten. Und für uns heißt das jetzt eigentlich, dass wir mit der Folge wieder durch sind, ne?
Genau.
Es hat mir wieder viel Spaß gemacht mit dir, Martin.
Mir auch.
Wie immer gilt für alle Zuhörer, wenn es Rückmeldungen, Feedback oder auch Fragen gibt, schreibt uns gerne eine E-Mail oder bei Instagram. E-Mail findet ihr unter dem Reiter Jugend auf, wie gerade genannt, bei leichtathletik.de. Auf Instagram heißen wir dlv-jugend. Wir freuen uns da über Fragen oder über Feedback oder was ihr sonst so loswerden möchtet. Ja, dann wünsche ich dir aber schöne nächste Wochen, Martin. Vor allem hoffe ich für dich, dass dein Trainerdasein trotz Corona voll ausleben kannst. Das heißt, dass die Bundesnotbremse bei euch nicht mehr in Kraft tritt und eure Inzidenz unter 100 bleibt. Und dann hoffe ich, dass wir uns nächsten Monat hier wiedersehen, ne?
Ja, das hoffe ich doch auch. Und dass bei euch die dann auch mal langsam sinkt, die Inzidenz.
Ja, davon bin ich doch überzeugt, mit ein bisschen Optimismus. Und dann können wir ja nächsten Monat hier wieder eine Bestandsaufnahme machen, wie es aussieht, ne?
Genau.
Bis dahin.
Dann machen wir das.
Ja.
Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.